Ich weiß, der Deutsche will immer einen Plan haben. Das muss von Notar abgesegnet werden, was in ein Jahr, was in zwei Jahren passiert. Aber so ist die Welt nicht immer. Die Amerikaner sagen ganz gern, cross that bridge when we get to it. Wir werden sehen, was daraus passiert. Dass Trump das Bein von Merz getätschelt hat, ja, das fand ich auch bemerkenswert. Merz kann wirklich mit auf Augenhöhe mit Trump reden, hinter geschlossenen Türen, unter vier Augen. Und das tut er. Und ich glaube, Trump respektiert das. Die Amerikaner haben immer Länder respektiert, wenn die ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Er ist der erste europäische Regierungschef, der seit Beginn der Kriegshandlungen im Iran nach Washington reist. Kanzler Merz trifft Donald Trump. Oval Office, die dritte, wenn man so will. Innerhalb von nur 9 Monaten. Dieses Mal ist es ein Besuch zwischen Handelsstreit und Irankrieg. Und um da als Journalist dabei zu sein, wird schon mal geschubst und gedrängelt. Es ist nämlich auch die erste Pressekonferenz des US-Präsidenten seit der Militäraktion. Dementsprechend groß oder besser gesagt riesig ist das Interesse. Vor laufenden Kameras ist in jedem Fall alles harmonischer als gedacht, fast schon kumpelhaft. Ein guter Freund und wichtiger Partner sei Friedrich Merz, sagt Donald Trump. Und der Kanzler? Deutschland stehe im Kampf gegen das Regime im Iran an der Seite der USA. Trump meint, die USA hätten angreifen müssen, sonst hätte es einen Atomkrieg gegeben. Der Bundeskanzler will allerdings auch reden über den Tag danach, wie es weitergeht, und legt damit den Finger in die Wunde. Denn genau dafür, mein Kritiker, hat der US-Präsident keinen Plan. Vom Kanzler werden aus Deutschland, aus ganz Europa, deutliche Worte erwartet. Denn die Angriffe sehen viele hier kritisch, nicht vom Völkerrecht gedeckt. Was davon kam zur Sprache? Die Redezeit war auch dieses Mal, sagen wir, ungleich verteilt. Donald Trump spricht mehr als 30 Minuten, Friedrich Merz 3. Hinter den Kulissen geht es dann um die Details, ans Eingemachte, bei einem weiteren Meeting und Mittagessen. Über all das möchte ich mit einem renommierten US-Journalisten sprechen von der LA Times, einem langjährigen Auslandskorrespondenten. Ich begrüße Eric Kirschbaum, ganz herzlich willkommen bei The Wild House, Eric.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie hat der Besuch von Kanzler Merz im Oval Office auf dich gewirkt?
Ja, sehr freundschaftlich, sehr wichtig auch. Ich meine, dass Trump ausgerechnet gerade jetzt die Zeit nimmt für Merz, zeigt, dass er viel von Merz hält. Merz hat Europa und Deutschland sehr gut geführt hier in dem ersten Jahr von seiner Amtszeit. Der hat NATO mehr oder weniger gerettet. Er hat die Länder in Europa zusammengeführt und die Einsicht endlich gesehen, mehr für ihre eigene Verteidigung auszugeben. Das haben amerikanische Präsidenten seit Jahrzehnten probiert, erfolglos. Trump hat es geschafft, dass die Deutschen und andere in Europa endlich mehr für ihre eigene Verteidigung tut, von 2% auf 5% erhöht. Das ist wirklich ein großer Verdienst von Merz und dadurch ist das sehr hoch im Kurs bei Trump und Trump respektiert ihn. Das heißt nicht, dass Merz alles macht, was Trump erwartet. Er nutzt die Chance, hinter der Kulisse beim Essen die Themen wahrscheinlich anzusprechen und die Deutschen denken, dass er keucht. Nein, ich glaube, Merz macht das sehr clever. Der führt Europa, der redet mit Trump als Geschäftsmann und Trump versteht die Sprache und die spielen beide Golf. Vielleicht ist auch ein Grund, warum Trump Merz scherzt, weil er Golfspieler ist und wie wir wissen, Trump lief Golf und spielt bei jeder Gelegenheit Golf.
Zusammen auf dem Platz waren sie allerdings noch nicht, aber immer schön lächeln, auch bei schlechten Witzen, dachte sich vielleicht Friedrich Merz an der einen oder anderen Stelle. Du hast es ja auch eben gesagt, du beobachtest seit Jahren bzw. Jahrzehnten die verschiedenen US-Präsidenten. Was sagt denn auch die Körpersprache der beiden aus? Ich erinnere mich an diese eine Szene, da war von den Zöllen die Rede, eine Frage der Journalisten, ob Trump an denen festhalten würde, also plus 15%. Da war die Antwort, man sollte die Deutschen sehr, sehr hart treffen, angehen. Und während er das sagt, haut er Merz so scherzhaft, kumpelhaft aufs Bein, eine Art Schenkelklopfer und lacht. Was sagt denn auch dieser Moment über die Beziehung der beiden aus?
Ja, das fand ich auch bemerkenswert und es war ein Zeichen von der Sympathie für Merz. Heutzutage in Amerika fassen die Leute einander gar nicht mehr an. Das ist irgendwie verpönt in diesem Zeitalter von Me Too oder nur sehr, sehr vorsichtig, auch Männer zu Männer. Das macht man viel weniger in den USA, vielleicht ein Überbleibsel von Corona, aber dass Trump das Bein von Merz getätschelt hat, das war, fand ich ganz gut. Ich meine, wir können daran erinnern, dass George Bush Merkel die Schultermassage gegeben, was für eine negative Reaktion da gab. Aber dass Trump Merz berührt hat, ist schon ein Ding. Trump, wie wir wissen, hat total Angst vor Bakterien und Germen. Er lässt keine sein Essen anrühren. Und deswegen, ja, man sieht Donald Trump nicht oft, dass er jemanden auf den Rücken schlägt oder Bein klopft. Und das sollte man als freundliches Akt und positives Akt. Und ich glaube, Merz hat das auch sehr gut pariert, auch in die Interviews danach. Der hat gesagt, wichtig ist Planungssicherheit mit den Tarifen, mit den Zöllen. 15% ist bitter, aber bitte bleib konsistent und mach was, und damit die deutsche und die ausländische Firmen Planungssicherheit haben und nicht monatelang ein Hin und Her mit höheren Zöllen. Ich glaube, Merz hat das sehr gut rübergebracht zu Trump. Okay, Tarife, Zölle sind nicht schön, aber bleib dabei und nicht immer wieder jeden Monat das ändern. Das ist schwer für die Unternehmen.
Aber wie hat Friedrich Merz es denn geschafft, dass er ihn so mag? Also ich meine, die ehemalige Kanzlerin hat er ja so gar nicht gemocht.
Ja, man muss aber aufpassen. Das kann schnell ändern mit Merz und Trump. Es kann in die andere Richtung ganz schnell gehen. Wir sehen bei Keir Starmer ist plötzlich in the doghouse mit Trump. Das ging ganz schnell. Es kann auch schnell in die andere Richtung mit Merz gehen. Aber ich glaube, Merz redet einfach eine Sprache, die Trump versteht. Und er probiert, Trump zu verstehen. Ganz, ganz wichtig, er probiert Trump nicht vorzuführen. Andere Politiker kriegen immer Applaus, wenn die Trump kritisieren oder irgendwas nicht so Freundliches sagen. Und Merz, obwohl er aus einem Land kommt, die Trump wirklich nicht positiv geneigt ist, Merz redet mit Trump mit Respekt. Er wollte gleich sein Handynummer haben, der telefoniert mit ihm. Es ist ganz wichtig, einfach reden. Und Trump, wie wir wissen, hat nicht allzu viele Freunde oder Leute, die mit ihm Klartext reden und mit Respekt zeigen. Und Merz hat das wirklich wunderbar geschafft. Und ich finde, als lange Wohner in Deutschland, ich fand es immer schlimm, dass Deutschland so wenig Führung zeigte in der Welt. Politische Führung, Deutschland war immer in der zweiten Reihe und ganz hinten dran, leading from behind. Das fand ich schlimm. Und Merz verkörpert jetzt diese neue Deutschland mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ist das große Land in Europa, ist die größte NATO-Mitglieder in Europa. Wenn Deutschland nicht mehr für die Selbstverteidigung ausgibt, wer denn sonst? Alle Länder Europa gucken auf Deutschland hoch. Merz weiß das und Merz spielt diese Führungsrolle viel, viel besser als alle seine Vorgänger.
Lass uns jetzt mal inhaltlich werden. Die Frage an Kanzler Merz nach der Pressekonferenz, ob er einem Friedenspräsidenten oder eben einem Kriegspräsidenten gegenüber saß, die hat er nicht beantwortet. Schauen wir auf den Iran. Hat Merz denn jetzt etwas mehr Klarheit bekommen, was Trumps Kriegsziele angeht?
Das ist so ein deutsches Diskussion, glaube ich. Ich meine, die Ziele waren klar, die Atomdrohung zu beenden, der Terror-Sponsor auszutrocknen und eventuell die Tyrannen der Diktatur in Iran zu beseitigen. Das sind Ziele, die wahrscheinlich bald und sehr schnell erreicht werden. Was danach kommt, wer weiß, was danach kommt. Der Deutsche will immer einen Plan haben. Das muss von Notar abgesegnet werden, was in ein Jahr, was in zwei Jahren passiert. Aber so ist die Welt nicht immer. Die Amerikaner sagen ganz gern, cross that bridge when we get to it. Wir werden sehen, was daraus passiert. Natürlich hofft die ganze Welt, dass Iran ein friedliches, freies Land wird, eine Demokratie. Ob das so weit kommt, wissen wir nicht. Aber zumindest ist diese Atomdrohung jetzt weg, ist diese Diktatur jetzt weg. Und ich erlebe das in USA und Berlin auch, wie die Iraner sich so freuen. Die große Freude, dass die Diktatur weg ist, das spürt man. Und ich wünsche mir, dass die Deutschen ein bisschen sich freuen könnten auch. Ich meine, wir leben in einem Land, wo zweimal eine Diktatur gab, die Nazis und dann die DDR. Und die Deutschen wissen besser als alle Leute in der Welt, wie das ist, Diktatur zu befreien. Deutschland hat das geschafft. Wir sollen uns ein bisschen mehr freuen in diese erste Woche, dass die Diktatur hoffentlich weg ist und dann gucken, was passiert. Ich bin sehr optimistisch für die Zukunft Iran und ich wünsche mir, dass die Deutschen mehr über die Zukunft Iran und die Freiheit der Menschen dort einen Kopf machen, statt kurzfristige Steigerungen in der Benzinpreisen.
Naja, da ist die Kritik, aber die gibt's ja auch von den Demokraten beispielsweise, Stichwort Völkerrecht. Und die Sorge der Menschen ist natürlich auch groß, wie es eben weitergeht, auch wenn es nicht den perfekten Plan braucht. Aber was für Folgen kann dieser Angriff haben militärisch? Wohin kann der Krieg führen? Tatsächlich zu einem weniger gefährlich, einem freien Iran. Der Iran bombardiert ja auch immer mehr Ziele in immer mehr Ländern. Es gibt Tote und Verletzte, auch US-amerikanische Soldaten sind ums Leben gekommen. Donald Trump schließt jetzt auch Boots on the Ground, also Bodentruppen, nicht mehr aus. Also die Sorge ist natürlich groß. Unklar bleibt ja auch, auf wen die US-Regierung in Zukunft im Iran setzen will, oder?
Ja, das ist noch nicht klar. Trump hat gestern gesagt, ein paar Leute, die im Kopf hatten, sind auch alle tot. Ich meine, das Wort Völkerrecht, das hört man so oft in Deutschland, nicht so oft in den USA. Natürlich sind die Demokraten sauer, viele Senatoren sind auch sauer, dass Trump keine Erlaubnis vom Kongress bekommen hat dafür. Das braucht er eigentlich. Aber das Wort Völkerrecht höre ich so oft in Deutschland. Und ich denke, wo war das Völkerrecht, als die Mullahs 35.000 Leute ermordet haben im Januar. Wo war das Völkerrecht? Und deswegen, wie Merz sagte, es ist kompliziert, es ist ein Dilemma. Soll man nur auf Völkerrecht gucken und dabei schauen, wie Demonstranten ermordet werden sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, Völkerrecht ist wichtig, aber es gibt andere Prioritäten manchmal. Und ich glaube, USA und Israel sind mehr daran interessiert, die Gefahr, eine Atombombe zu stoppen, als jedes Wort in einem Völkerrecht jetzt.
Ja, also das ist in jedem Fall eine Diskussion, die Deutschland, aber eben auch in den USA geführt wird. Donald Trump meinte auch bei dieser Pressekonferenz, und das war so ein Moment, da haben alle dann mal kurz überlegt, was genau meint er denn? Er dankt Deutschland für die Unterstützung in diesem Iran-Krieg. Wir haben uns aber militärisch gar nicht beteiligt. Was genau meinte er denn damit?
Ja, ich habe mich auch gewundert, aber wahrscheinlich, und das wissen wir alle jetzt nicht in der Öffentlichkeit, aber dass die amerikanische Militär hier in Deutschland, es gibt noch 30.000 bis 50.000, dass die weiterarbeiten können ohne Probleme, dass die Großbritannien gerade Amerikaner Überflugsrechte verweigert haben oder nicht erlaubt haben, für die Iran-Operation die Base in der Großbritannien zu nutzen. Das fand Trump empörend. Und Deutschland hat zumindest nichts verhindert, was die Amerikaner angehen. Und wie wir vielleicht nicht so gut wissen, aber in Deutschland laufen viele Dinge für Ukraine und auch Iran, Geheimdienst aus Deutschland, von deutscher Boden raus. Und da gibt's keinen Widerstand. Aber ja, du hast recht, Deutschland hat wirklich keine große aktive Rolle gespielt, aber zumindest kein Spanner in den Betrieb geworfen. Und Merz sagte am Wochenende, ich glaube, das ist in Washington auch angekommen, statt den USA zu kritisieren mit Belehrung, wir machen keine Belehrung hier, sondern es ist ein Dilemma. Und die Amerikaner wissen ganz gut, ganz sicherlich, dass in Deutschland ist sofort die Friedensgespräche, Frieden, Frieden, Frieden. Und dass Merz nicht auf diese Zug gesprungen ist und Trump kritisiert hat, kam in Washington ganz gut an. Und dass Merz probiert, so den Weg zu finden, ja, nicht hurra, aber wir verstehen das und die Amerikaner haben uns Unterstützung. Ich glaube, das reichte. Einfach verbale Unterstützung für die gute Sache. Und es ist eine gute Sache. Ich weiß, die Deutschen haben ein Problem mit jeder Militäraktion. Aber ich glaube, in ein, zwei Jahren werden wir zurückgucken und alle sehr froh sein, dass Israel und den USA dieses Regime beseitigt haben.
Das Problem, der Iran schlägt aktuell mit einer Härte zurück, die viele unterschätzt haben. Feuer Drohnen und Raketen in Richtung Israel, aber eben auch auf viele andere Länder. Und selbst die Patriot-Abwehr stößt an ihre Grenzen. Also da hat Donald Trump auch ein Problem. Dem Iran gehen die Raketen nämlich nicht aus, den Verteidigern, aber die Abfangraketen. Und da, wenn wir drauf schauen, eine iranische Billigdrohne beispielsweise, die kostet nicht viel. Im Vergleich dazu eine Patriot-Rakete zur Abwehr Millionen. Wenn der Iran immer weiter feuert, dann sind die Magazine der Israelis und der Amerikaner ja bald leer. Das ist eben eine Sorge und das ist auch was in den USA diskutiert wird und ja auch in gewisser Weise eine Sorge von Kanzler Merz beziehungsweise ganz Europa, weil jede Patriot-Rakete, die am Golf quasi verfeuert wird, die fehlt ja morgen in der Ukraine.
Iran ist eine große Gefahr. Iran hat auch Ukraine, hat Russland auch viel unterstützt mit Drohnen. Viele von den Drohnen, die Ukrainer töten, kommen auch aus Iran. Iran ist eine Bedrohung. Aber was mir so aufgefallen ist, vor ein paar Jahren haben wir alle gedacht, Iran ist so ein riesiger Militärmacht. Aber wir haben es gesehen, ihre Anschläge gegen Israel waren auch im Großen und Ganzen wirkungslos. Israel könnte sich ganz gut verteidigen mit dem Iron Dome. Und wir sehen jetzt iranische Raketen, die landen irgendwo ganz willkürlich irgendwo. Die sind nicht so gut feingesteuert wie die amerikanische und israelische Waffen. Deswegen, natürlich, Iran ist eine Gefahr. Das haben wir gesehen, das wussten wir alle immer. Aber man sieht, wie wirkungslos oder wie wenig Wirkung die iranische Militär hat. Alle haben gedacht, es ist eine riesige, gefährliche Macht. Ist es gefährlich, aber es ist wirklich nicht so gut wie gedacht. Genau wie Russland. Russlands Militär ist viel schlechter als gefürchtet vor 4 Jahren. Und man sieht, dass Iran wirklich schlägt um sich herum. Irans Ziel ist klar. Die wollen so viele Amerikaner wie möglich töten. Die wollen die Amerikaner so lange in dem Krieg sehen, dass die Amerikaner schnell Appetit verlieren und raus wollen. Aber ob diese Strategie ausgeht, das wissen wir noch nicht.
Und was auch bemerkenswert war bei dieser Pressekonferenz, dass Donald Trump eben Friedrich Merz, wir haben es angesprochen, sehr, sehr gelobt hat. Aber eben Kritik gab es gegen Spanien und Großbritannien. Warum eigentlich genau?
Ja, das war starker Tobak, was Trump gegen Spanien gesagt hat. Das hat mich auch überrascht. Merz hat bei dem Pressekonferenz nichts gesagt. Vielleicht klug, er wollte nicht Trump provozieren, aber Trump, Merz meinte, danach hätte das angesprochen, wir sind einig in Europa, wir sind alle zusammen und Deutschland ist auch nicht zufrieden, wie Spanien reagiert hat. Aber Spanien hat mit der 5% Ziel der NATO-Länder das nicht nur stillschweigend ignoriert, wie Deutschland vorher immer gemacht hat, sondern wirklich offen dagegen ausgesprochen und offen Politik gemacht. Und Trump damit provoziert. Und Trump glaubt an Stärke und er glaubt an, dass man muss an wirklich zeigen, was man denkt. Und deswegen hat er wirklich gegen Spanien gepoltert. Aber ja, ich war auch überrascht letztes Jahr, als Spanien so offen das vorgetragen hat. Nee, wir machen das nicht mit der Verteidigung. Es gibt keinen Mechanismus, ein Land aus NATO rauszuwerfen, aber man kann spüren, Trump würde gern Spanien aus NATO rauswerfen. Wird es nicht passieren. Aber ich glaube, Merz ist auch hier wieder ein ganz wichtiger Spieler zwischen Washington und Europa. Und ich glaube, Merz könnte dem Schaden wahrscheinlich ein bisschen kitten in dem Mittagsessensgespräch danach.
Ja, weil während der Pressekonferenz hat er ja mit keinem Wort Spanien oder Großbritannien verteidigt. Viele fragen sich, was denkt Kanzler Merz eigentlich über Donald Trump? Er imitiert ihn ja auch gern, hatte ja im Vorfeld gescherzt, er bringe Karten mit. Über Trump kursieren ja bereits seit seiner ersten Amtszeit Geschichten, dass ihn lange Texte langweilen und seine Mitarbeiter sich bemühen, ihm selbst komplexe Sachverhalte in möglichst einfacher Darstellung zu zeigen. Also was glaubst du hier?
Ich glaube, Merz ist sehr pragmatisch und Merz, wie wir wissen, war lange Geschäftsmann auch. Er versteht die Sprache und er versteht die Interesse und er versteht das ganz gut, besser als viele deutsche Kanzler vor ihm, dass Trump ein amerikanisches Interesse vertritt und das ist in Ordnung und er probiert nicht billige Punkte gegen Trump zu machen. Er respektiert ihn und das kommt bei Trump gut an. Und Merz weiß, wie wichtig die USA ist für die Verteidigung Europa. Europa, wenn wir ganz ehrlich sind, lebte lange von der Sicherheit der USA. Deutschland könnte so wenig für seine eigene Verteidigung investieren, weil die Amerikaner immer da waren. Jetzt auf einmal vor einem Jahr haben wir gesehen, vielleicht sind die Amerikaner nicht mehr da. Aber die USA tut unheimlich viel für Ukraine immer noch mit geheimdienstlicher Hilfe, mit dieser Starlink von Musk. Ich glaube, ohne die Amerikaner wäre der Krieg in Ukraine ganz anders. Und Merz versteht das vielleicht besser als viel andere Europäer, außer Stammer einschließlich, aber Merz versteht, wie wichtig die Amerikaner sind. Ich wünsche mir manchmal, dass mehr Leute in Deutschland das verstehen würden. Man muss nicht alles mögen, was Trump tut und sagt, und das tut Merz auch nicht, aber er versteht, die USA, die transatlantische Beziehung ist wirklich lebenswichtig immer noch für Europa. Vielleicht eines Tages schafft das Europa, seine eigene Verteidigung zu organisieren, aber in der Zwischenzeit ist die USA wirklich wichtig und man kann unterschiedliche Meinungen mit vielen Trumps Aussagen und seiner Politik, aber es ist wichtig, dass ein Land wie Deutschland, Wirtschaftsmarkt Nummer 1 in Europa, sich gut mit Amerika klarkommt und gut reden kann. Und ich glaube, Merz kann wirklich mit auf Augenhöhe mit Trump reden, hinter geschlossenen Türen, unter vier Augen. Und das tut er. Und ich glaube, Trump respektiert das. Die Amerikaner haben immer Länder respektiert, wenn die ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Ist absolut legitim. Die Amerikaner tun das auch. Und Merz hat es wirklich gut geschafft, ein gutes Arbeitsverhältnis mit Trump aufzubauen. Und hoffentlich hält es noch ein bisschen an. Und hoffentlich bleibt es so. Weil das ist gut für Deutschland und gut für Europa und auch ganz wichtig für Deutschland und Europa.
Sagt Eric Kirschbaum. Besten Dank für deine Einordnung und die Analyse.
Gerne, immer gerne.
Das war die aktuelle Folge von The Wild House. Die nächste gibt es kommenden Dienstag wieder aus Washington DC. Im Falle von Breaking News melde ich mich wie gewohnt früher zurück. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.